Ich möchte ein bisschen mit hineinnehmen, was wir als Kirche in der letzten Woche in einem Camp erlebt haben. Vor allen Dingen vom Thema her, aber auch, was uns vorher schon beschäftigt hat als Kirche, relevant Glauben. Wir sind in der Serie. Nächste Woche kommt Professor Dr. Peter Wick von Bochum, so ein Neutestamentler, wird mal wieder bei uns predigen und freut euch. Ihr werdet auch in dieser Serie relevant Glauben mitmachen. Gesunde Kirche. Mit dem Thema haben wir uns im Camp wirklich aus verschiedenen Seiten beschäftigt und eben auch relevante Kirche. Ich glaube, eine gesunde Kirche ist tatsächlich eine relevante Kirche, die was zu sagen hat in dieser Welt, die einen Unterschied macht, die Bedeutung hat. Aber wann ist eine Kirche gesund? Oder anders gefragt, wann ist sie krank? Und was macht sie denn wirklich zu einem gesunden Ort? Und was könnte sie auch zum kranken Ort machen? Mit dem haben wir uns mit beschäftigt und als das Camp-Thema damals fixiert worden ist, das ist schon im Frühjahr gewesen, da war keiner von uns bewusst, dass genau just in dieser Zeit, kurz vorher und auch gerade jetzt immer noch, Kirche ziemlich eine schlechte Presse hat. Immer mehr an Oberflächen gekommen ist, all die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche, systematische Verletzungen, Kinder, die geschlagen worden sind in christlichen, vermeintlich christlichen Schulen oder in Freikirchen irgendwo dabei waren, wo das immer noch Usus ist, dass man Kinder so erzieht, dass man sich schlägt und so weiter. Und das voll durch die Presse geht und mit Recht auch kritisiert wird, mit Recht auch gesagt wird, hey Leute, das muss aufgedeckt werden. Sektierische Zustände, wo Menschen eben nicht gesund werden, sondern eher sogar krank werden, krankmachende, zum Teil menschenverachtende Praktiken ans Licht kommen. Und deswegen, glaube ich, Leute, ist das so wahnsinnig wichtig auch für uns als Kirche, sich damit auseinanderzusetzen. Weil Leute, die nicht in die Kirche gehen, die überhaupt keinen Bezug dazu haben, die machen keinen Unterschied, römisch-katholisch, evangelisch, Freikirche, ICF, Lederach, was weiß der Geier, das ist alles ein Topf. Und die Leute, die hier an sagen, ja, du bist doch auch einer von denen, oder? Ja, genau, du gehst auch in so eine Kirche da, wie heißt die? Jo, irgendwie, alles dieselben Typen, alle machen nur einen Scheiß. Und deswegen ist, glaube ich, nicht nur wichtig, dass wir das machen, vielleicht wirst du sogar darauf angesprochen. Und Leute haben dich schon mal konfrontiert damit und gesagt, hey, look, wie siehst du das eigentlich? Du bist doch selbst Teil von sowas. Relevante Kirche muss sich damit auseinandersetzen, wie gesund oder wie krank ist sie denn und was bedeutet das? Irgendein Merkmal, wenn das im Camp nur kurz angeschnitten, aber Merkmal von toxischen Gemeinschaften. Von Gemeinschaften, die so intern praktizieren, ist unter anderem ein Verständnis, wie sie ticken. Das heißt, das fängt an mit Belief. Was glaubst du? Und es ist ganz wichtig, dass du das Richtige glaubst. Also nicht einfach, dass du glaubst, sondern du musst richtig glauben. Und zwar richtig glauben nach den Vorgaben oder nach den Ideen oder nach der Theologie, wie auch immer, die die Kirche oder die Gemeinschaft praktiziert. Belief. Richtig glauben. Und danach kommt das nächste, behave. Du musst dich auch richtig verhalten. Also nicht nur richtig glauben, sondern du musst auch richtig dich verhalten, nämlich dem Glauben gemäß und den Regeln gemäß. Und dann tut mal ein Kopftuch aufsetzen oder was weiß ich, du musst auf dem Kopf stehen und singen und was auch immer. Richtig glauben, richtig verhalten und dann am Schluss belong, dann hörst du dazu. Believe, behave, belong. Und dazu gehören wird dann meistens sogar streng kontrolliert und immer wieder auch getestet. Tust du immer noch das richtige Glauben? Tust du dich immer noch anständig benehmen? Ja, dann hörst du noch hinzu. Aber wenn das nicht mehr der Fall ist, dann wird er durch Machtstrukturen häufig kontrolliert und dann auch durch Hierarchien wirklich ausgewertet. Und demgegenüber findest du im Neuen Testament wie auf den Kopf gestellt. Es ist wie ein komplettes anderes Denken vorhanden, was mit Jesus anfängt und sich durchzieht und auch seine Schwierigkeiten immer wieder hatte, sich durchzusetzen. Aber gerade bei Jesus fängt es wie auf den Kopf gestellt mit Belong an. Du hörst hinzu. Johannes 1 ist das allererste, wo das mal erzählt wird. Der Nathanael hat irgendwas von Jesus, hätte erlebt mit Jesus, geht zu seinem Bruder Andreas und sagt, hey, der aus Nazareth kommt der Jesus, das musst du unbedingt mitkriegen. Und der sagt, was soll aus Nazareth schon Gutes kommen, das ist so ein Saukapf. Da kommt nie im Leben was Vernünftiges hin. Und der Nathanael sagt dann seinem Bruder, hey, komm und sieh, komm mal mit, schau dir die Sache doch mal an. Und Leute kamen immer so neu in die Gemeinschaft hinein und wurden zuerst mal mit Teil von denen, konnten wir sehen und erleben. Und als Zweites haben dann Leute nach dem Belonging auf einmal angefangen zu glauben. Sie haben die Kraft Gottes entdeckt. Sie fingen an, I believe. Aber sie waren erst mal Teil, sie sind mitgelaufen, haben mal gesehen, funktioniert das denn wirklich? Stimmt das denn wirklich, was die da erzählen? Und dann entstand aus dem Belonging, Believing, entstand am Schluss ein, ja, ich höre auch wirklich ein Behaving dazu. Die Kraft Gottes verändert mich auch. Und das ist der Unterschied zu einer toxischen Gemeinschaft. Steck mit dem Belonging dabei, du bist eingeladen, du darfst einfach mal mitschauen. Schau einfach an, teste die Sache doch aus mit dem Glauben. Und vielleicht entdeckst du diese Kraft Gottes. Und irgendwann entdeckst du sogar, die Kraft Gottes verändert unser Verhalten, macht uns, wir werden wirklich ein Stück Jesus ähnlicher. Leute, und deswegen ist mir auch dieses Camp, oder was ich schon all die Jahre immer wieder gesagt habe, ist mir auch so wichtig, dass wir als Kirche immer wieder die nächste Generation Platz machen, die nächste Generation mitschauen kann, was bedeutet das denn, mit dabei zu sein. Und David Spinder, er hat das schon sehr kurz jetzt gerade eingeleitet und hat von dieser Karaoke-Nacht erzählt. Und die Karaoke-Nacht ist ähnlich wie bei mir, wie bei dir, David, ist für mich auch so ein Highlight gewesen. Wir sehen einen kurzen Ausschnitt von der Karaoke-Nacht und ihr könnt ein bisschen sehen, wie es so zu und abgegangen ist. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Da waren vorne alles Frauen und haben getanzt und zu brasilianischer Musik. Es ist abgegangen bis zum geht nicht mehr. Wie gesagt, wir haben Pippi Langstrumpf gesungen. Es ist ein Feeling gewesen, wo man sagen muss, ja, das ist wirklich einmalig. Und die jetzt nicht dabei wart, könnte man jetzt sehen, so geht es dann zum Teil ab, wenn da Frauen da ganze Zeit da hin und her machen und manche hinterher erschöpft sind allein vom Tanz. Aber das wirklich verrückt Gute ist ja, wie der David das erwähnt hat, da sind kleine Kinder, die singen im Juni abends noch Pippi Langstrumpf und Erwachsene singen mit und feiern das mit. Und die nächste Generation erlebt, hey, wir können Party machen miteinander und das ist ein safe place. Und du wirst nicht abgewertet, weil du falsch singst oder weil du dich komisch benimmst, sondern alle feiern das. Unsere nächste Generation, das ist mir wichtig, sogar für meine Enkelkinder, dass sie sehen können, hey, das ist toll, wenn du vorne singst, dann wird keiner Buh rufen. Dann wird keiner sagen, bist du weg, sondern alle stehen in einer Reihe und sagen, wow. Und wenn du da rumtanzt, dann wird keiner hinterher dich blöd angucken und sagen, hey, hast du in einer Waffle oder viel gesoffen oder was ist mit dir los? Sondern wir tun uns miteinander hochheben und sagen, nein, wir glauben, wir feiern uns, wir freuen uns. Und du kannst das hier erleben. Du kannst erstmal erleben, wie Party geht. Und mir ist wichtig, Kinder lieber so eine Party erleben als irgendwo anders. Und der zweite Highlight ist tatsächlich die Taufe. 10 Leute haben wir getauft. Und wir waren an diesem Strand. Eben, ein Flashmob von knapp 300 Leuten, die den Strand da stürmen. Und dann stehen alle in Reihe und Glieder irgendwo. Und warten darauf, dass jetzt Leute sich taufen lassen. Und Leute erzählen dazu und sagen, hey, dann nach einer Karaoke-Night kommt das. Und Kinder erleben auch, hey, da lassen sich Leute taufen. Unter anderem haben wir, ich habe schon gehört, den Jan Spinden getauft. Das ist seine Taufe. Der Vater schlägt ihn hinterher, ich weiß auch nicht warum, das ist wieder meine Einleitung. Ich weiß nicht genau, ob das gut ist. Aber ich möchte David nochmal auf die Bühne holen. David, und zwar als Vater möchte ich dich ganz kurz dazu interviewen. Weil du bist ja auch schon seit Jahren im ICF, wir haben schon zusammen gearbeitet. David war früher auch angestellt im ICF als Programmer. Und er hat viele verrückte Sachen hier in dieser Kirche gemacht. Warum hast du deinem Sohn auf den Kopf geschlagen?
Ich habe gedacht, jetzt hat er 90% den richtigen Entscheid, auf was er setzt. Und jetzt können wir das nutzen, gerade die letzten 10% Blödsinn auch noch rausschlagen.
Okay.
War alles erledigt.
Wir reden dann nochmal über toxisch. Du hast irgendwie doch nicht verstanden. Aber meine Frage ist wirklich an dich, David. Du bist Jahre in der Kirche jetzt dabei. Yes. Du alleine, dann hast du geheiratet, deine Kinder mit dabei, deine Frau. Sie ist gerade oben bei den Kindern jetzt heute eingesprungen, weil einer ausgefallen ist. Und wie entscheidend ist für euch, für dich, das Belonging als Familie gewesen? Eben, du hast dieses Jahr den Sohn getauft, ich glaube, letztes Jahr Tochter. Also da passierte irgendwas in der Familie zu binden. Wie tust du das einordnen, das Belonging?
Also ich weiß jetzt, alle, die Kinder selber haben und christlich aufwachsen, da bist du ja eigentlich konstant ein bisschen in den schlechten Gewissenprozess, oder? Du hast das Gefühl, muss ich jetzt mehr beten zu oben mit ihnen? Soll ich meine Überzeugungen aufdrücken? Muss ich mehr Geschichten erzählen? Oder was muss ich machen? Oder wie viel müssen sie selber herausfinden? Und das ist schon spannend, was so eine Kirche ausmacht, oder? Dass sie dort dazugehören und unsere Kinder gehen jetzt seit Jahren hier in die Kinderarbeit und ich meine, wir fragen immer auf dem Heimweg, und was haben wir heute gemacht? Und dann erwarten wir Mose, Nehemiah oder irgendein Sonnenamt. Und dann kommt Fußball. Nein, was war das Thema? Über was haben wir diskutiert? Ob wir mit oder ohne Offside spielen. Also, und dann hast du ein bisschen das Gefühl, wird das etwas? Muss ich da ein bisschen mehr nachschieben? Und dann kommt so eine Entscheidung, hey, erzählst du den Kindern, wir melden uns an fürs Camp. Und das Erste, was vom 11-jährigen Bub kommt, dann taufe ich mich aber. Und dann denkst du irgendwie immer noch so ein bisschen, sehr wahrscheinlich hat das mit, jo, vielleicht tauft sich der und dann muss halt er auch taufen. Dann fragst du ihn mal nach und die Geschichte auch kommen, wo er das erste Mal sein Gebet ausprobiert hat oder gemerkt hat, hey, jetzt setze ich auf den Gott. Dann merkst du irgendwie, das sind einfach Sachen, die er erlebt hat in dieser Kirche mit diesen Leuten und die ich teilweise gar nicht mitbekomme. Und das ist schon einfach, wo du merkst, hey, schwätzen ist gut. Aber erleben ist nochmal etwas ganz anderes in so einer Gemeinschaft.
Hey, danke dir, David. Toll, dass du seit Jahren so Gas gibst hier und als Familie dabei seid. Gib dem Kerl nochmal was Dankeschön da. Belonging. Belonging hat eine wahnsinnige Kraft, Glauben zu wecken. Belonging hat eine wahnsinnige Kraft, Dinge möglich zu machen, die allein nicht möglich wären. Und deswegen ist das so wichtig für uns als Kirche, immer wieder da auf den Fokus drauf zu legen. Das ist gesund, wirklich da auf den Fokus zu legen. Eine der schönsten Geschichten im Neuen Testament ist die Geschichte über Belonging. Was das für eine Kraft haben kann, was daraus geschehen kann, wenn du Teil von so einer Gruppe bist, wirklich dazugehörst. Markus 2 wird die Geschichte erzählt von einem Gelähmten. Hören wir mal rein in die Geschichte.
Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie erlebt.
Ich finde das eine fantastische Story von so einem gelähmten Menschen, der in der damaligen Zeit ein Außenseiter war, der keine Versorgung hatte, gab keine behindertengerechten Toiletten, gab keine Rollstühle und so weiter. Du bist wirklich angewiesen gewesen auf andere, auf deine Familie, aus medizinischer Sicht keine Perspektive. Kein Job, kein Geld, keine Zukunft, du liegst auf so einer Matte, so vielleicht zwei auf einmal Meter. Aber der Mann hatte einen riesen Vorteil gehabt. Und die Geschichte wird so detailreich erzählt, man kann gar nicht auf jedes Detail angehen und ich will auch nicht auf jedes eingehen. Aber ein Merkmal ist ja, er hörte wahrscheinlich zu der durchsetzungsfähigsten Small Group seiner Zeit. Er war in der kleinen Gruppe, war irgendwo dabei, mit anderen Freunden, die einen Unterschied für sein Leben gemacht haben. Das ist Belonging. Er hörte einfach hinzu. Solche Leute und solche Freundschaften, die entstehen nicht in einer Art Mikrowellenmentalität. Man trifft sich so zwischen 10 vor 10 und dann irgendwo ein Abendessen oder sonst was. Sondern irgendwo müssen die vier auch entschieden haben, sich mit dem Menschen auseinanderzusetzen. Und irgendwo haben sie sich immer wieder getroffen. Und irgendwo ist dann wirklich was draus entstanden, wo sie wussten, hey, jawohl, für den sind wir da. Für den sind wir da. Und ich habe mich manchmal gefragt, Glück, wie ist das wohl, wenn du selbst auf der Matte gelegen hättest? Wenn ich da drauf gewesen wäre, wenn ich einer von denen gewesen wäre, der immer darauf angewiesen ist, dass andere zu mir kommen und ich nirgendwo hinlaufen kann. Wahrscheinlich hätte ich auch ein Stück, sag ich mal, vielleicht Neid empfunden, vielleicht auch Frustration und Ärger, warum mir, warum liege ich da, warum nicht andere? Und all die Fragen, die damit verbunden sind. Vielleicht hätte ich wirklich mit Eifersucht gekämpft. Da liegt auf dieser Matte und ich glaube, die Matte, die steht letztlich natürlich für seine kleine Lebenswelt, aber sie steht auch, glaube ich, im übertragenen Sinne für die Einschränkungen, die wir in unserem Leben haben, für die Teile von unserem, wo wir eben ein bisschen gelähmt sind, wo es eben nicht so toll ist, wo wir uns wirklich in einem Zustand befinden, der nicht so toll ist, wo wir gerne vielleicht sogar schämen oder wo wir gerne verstecken, das anderes nicht sehen, eben Sachen, wo wir nicht stolz sind. Und wenn man überträgt das Bild, der Mann konnte nicht gehen, er war nicht wirklich fähig, in seinem Leben zu gehen. Manchmal in unserem Leben sind wir auch nicht fähig, wirklich geradeaus zu gehen. Wir stolpern, fallen hin und wir kommen kaum vorwärts. Wir tragen so eben gelähmte Teile an unserem Leben mit uns mit. Nicht nur der Mann auf der Matte, sondern ich glaube, wir alle. Vielleicht ein Geheimnis, wo man mit sich rumträgt, vielleicht irgendeine alte Geschichte, vielleicht irgendwas, wo man denkt, hey, da ist man wirklich nicht stolz darauf. Und der Umgang mit der Zerbrochenheit, mit dem Gelähmtsein, ich glaube, das ist was Entscheidendes in unserem Leben. Es wird ganz Entscheidendes für eine gesunde Gemeinschaft. Dass das Platz hat und man nicht darüber redet und mit Fingern drauf zeigt, sondern weiß, Leute, das trifft uns alle irgendwie. Wir alle fallen dann und dort in unserem Leben. Wir alle stolpern dann und wann in unserem Leben. Wir alle. Jeder von uns. Du kannst dich gern umdrehen. Da sitzt auch einer, der schon gestolpert ist. Das gehört zu unserem Leben hinzu. Ich glaube, das ist eine entscheidende Frage, wie gehen wir damit um? Ich glaube, nur einer hat Freude daran, nur einer hat wirklich Freude daran, wenn wir unsere Stolpern oder unsere gelähmten Teile, die nicht so schönen Dinge in unserem Leben, wenn wir die verheimlichen, wenn wir die irgendwie unter den Teppich kehren, wenn wir uns dafür schämen und irgendwo aus dem Belonging wieder herauszunehmen. Nur einer. Und das ist der Widersacher von Gott, der sich freut, wenn du beschämt bist, der sich freut, wenn du dich irgendwie wieder zurückziehst, der sich freut, wenn dir peinlich ist und du mit den Teilen letztlich allein bleibst. Wie gesagt, der Mann war Teil von einer wahnsinnig guten Kleingruppe. Die Geschichte geht ja weiter. Jesus ist in der Stadt und dann wird er erzählt, look, es war wirklich viel los. Viele Leute strömten zusammen, das Haus war voll und sie konnten nicht mehr ins Haus hineingehen. Es war kein Platz mehr da. Steht in Vers 2, die Menschen strömten so zahlreich zusammen, dass kein Platz mehr da war. Nicht einmal draußen vor der Türe. Sie steigen auf Dach, machen das Dach auf, sie haben ein paar Seile dabei, sie haben es organisiert. Sie haben überlegt, was wollen sie machen. Und das Verrückte ist, jetzt nehmen sie dieses Dach, das waren Flachdächer in der damaligen Zeit, du konntest also aufs Dach steigen, machst ein Loch in ein Dach und sie dann miteinander den Mann an Seilen runterlassen. Jetzt stell dir die Situation mal vor. Du sitzt unten, mittendrin Jesus. Toll, super, super Situation. Alle sind fasziniert. Jesus am Lehren, ganz großartig. Und dann schaust du nach oben und auf einmal wird das Dach aufgemacht. Und auf einmal rieselt Kalk runter oder Stroh oder sonst Zeug und das Loch wird immer größer, dass hinterher eine ganze Person durchgelassen werden kann. Das ist Zerstörung, Sachbeschädigung. Was hat der Eigentümer gedacht? Wenn du Eigentümer vom Dach wärst, von dem Haus wärst, was würdest du denken, wenn da so Typen auf dem Dach sind? Und dann wird dieser Mann runtergelassen und kommt runter. Sie sind entschlossen, ihren Freund zu Jesus zu bringen und sind sogar parat, Zerstörer von Eigentum zu werden. Leute, großartige Gemeinschaften, wo wirklich das Belonging im Vordergrund steht, das allererstes tun das füreinander. Sie tragen Matten, sie machen Löcher in Dächer, ohne darüber nachzudenken, was für sie das bei herausspringt. Der Mann kommt unten an. Der Mann, der immer irgendwo gelegen hat, am Straßenrand, wo kaum einer beobachtet hat, der Mann steht auf einmal im Mittelpunkt von ganz vielen anderen Leuten. Vom Rand kommt auf einmal in die Mitte. Was hätte er wohl gedacht in dem Moment? Er muss seinen Freunden vertrauen, dass sie ihn nicht fallen lassen. Besonders so eine Sache. Ich wäre ein bisschen mit der Höhenangst, wäre auch nicht gut, wenn ich da drauf gelegen hätte. Er kommt unten an und landet bei Jesus und dann heißt es in diesem Text, als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war. Das ist ein Detail in der Geschichte, wo extra erwähnt wird. Jesus sieht das Vertrauen der Freunde. Er sieht nicht den Glauben von dem Mann. Es ist überhaupt keine Rede davon, dass er geglaubt hat. Er hörte zu einer Gruppe und Jesus sieht das Vertrauen der Gruppe. Die haben für ihn geglaubt. Es gibt Phasen im Leben, wo man selbst vielleicht kaum noch glauben kann. Meine Frau und ich haben das jahrelang immer wieder mal erlebt. Und wo du dankbar dafür bist, wenn andere für dich mitglauben, für dich mitbeten, dich auf so eine Matte legen und zu Jesus bringen, weil du selbst nämlich gar nicht mehr kannst. Das sind großartige und gesunde Gemeinschaften. Und jetzt landet der Typ bei Jesus vorhin, überall diese ängstlichen und Gesichter, was passiert jetzt? Und es wird spannend. Aber vergesst den Punkt nicht. Was der Glaube von deinen Freunden ausrichten kann, ist grandios. Und Jesus ist bewegt darüber und dann spricht er zu dem Mann. Und dann heißt es, mein Sohn, deine Schuld ist dir vergeben. Ich finde eine interessante Wendung in der Geschichte. Die Freunde bringen den zu Jesus. Letztlich war in der Hoffnung, dass Jesus ein Wunder tut, weil sie haben davon gehört, der heilt Menschen. Deswegen, komm, wir bringen dich hin. Und Jesus sagt das allererstes, mein Sohn, schön, ich vergebe dir deine Schuld. Ich bin fast sicher, der Typ auf der Matte, der wollte nicht über seine Schuld reden. Das wollte überhaupt keiner hören. Und Jesus thematisiert das. Er sagt, jetzt Schuld. Er redet über ganz, vor allen redet er über Schuld. Und ich glaube, das passiert in großartigen Gemeinschaften, dass wenn Jesus mittendrin ist, dass auch Schuld oder Sünde wie ein Licht kommt, aber keiner wird beschämt. Keiner ist beschämt dadurch. Und keiner zeigt mit anderen Finger auf andere Leute. Das passiert in solchen großartigen Gemeinschaften. Warum? Weil Jesus thematisiert das Grundproblem von uns Menschen, nämlich die Zerbrochenheit. Und spricht hier die Grundschuld an. Er redet nicht über den Mann, den Zusammenhang zwischen du bist gelähmt und seiner Schuld. Er redet ein Grundproblem an von uns Menschen. Hey, Schuld. Wir sind zerbrochen. Und wenn wir jetzt Krieg erleben und dann doch wieder Dinge hören, die uns wirklich auch beängstigen können, dann das ist die Folge von dem Grundproblem, von Schuld, von Zerbrochenheit in dieser Welt. Und Jesus spricht ihn an und spricht das in aller Öffentlichkeit an. Mit all den Folgen, die das vielleicht jeder privat auch mit sich bringt. In der Gemeinschaft mit Jesus kommt das ans Licht und wird thematisiert, aber keiner ist hinterher beschämt. Die ganze Stimmung ist ein bisschen konfus in der ganzen Angesicht, aber am Ende wird ja der Mann geheilt. Das war ganz besonders. Aber nochmal zurück zu der Schuld, wo Jesus thematisiert, wo er sagt, das ist Zerbrochenheit. Inmitten von allen. Und alle sind gespannt. Was passiert jetzt? Was ist mit dem Mann? Stellt euch mal vor, wir wären eine Kirche. Wir würden uns immer mehr dahin entwickeln, zu so einer gesunden Gemeinschaft, wo Belonging als allererstes kommt. Und wir Leute sagen, komm und sieh. Und vielleicht beliebst du denn ja. Irgendwann glaubst du vielleicht. Und vielleicht irgendwann veränderst dich das auch in deinem Leben. Aber sei dabei. Komm und sieh. Stell dir vor, wir hätten so einen Umgang mit unserer Zerbrochenheit als Kirche. Und würden sagen, ja, wenn wir uns treffen und sagen, Und einer erzählt, hey, ja, letzte Woche, vorletzte Woche, ja, war nicht so eine gute Woche. Bin mal wieder gestolpert. Hab mal wieder irgendwo nicht nur schlecht gedacht, sondern ganz mies geredet. Ich hab da und dort gelogen, hab die Steuer hinterzogen, hab dies und jenes gemacht, hab Porno geschaut und so weiter und so fort. Und einer erzählt das und der andere sagt, oh ja, ist mir auch passiert. Ja, das ist ja. Und man redet darüber und tut das nicht als Ausnahme darstellen, sondern sagt, das ist unser Leben. Aber wir beten und ringen darum, dass wir noch mehr behaven, mehr noch verändert werden, aber wir fallen immer wieder. Stellt euch so eine Gemeinschaft vor. So eine Gemeinschaft werden Leute getragen und irgendwann haben sie den Mut zum Glauben und irgendwann kommt auch vielleicht dieses Behaven hinzu. Und gesunde Gemeinschaften, glaube ich, rechnen damit, dass immer wieder auch mal was daneben geht. Und zeigen dann nicht mit dem Finger, sondern sagen, willkommen in unserer Mitte. Du bist einer von uns. Schön, dass wir zusammen unterwegs sind. Einige der Schriftgelehrten, heißt es in dem Text, die sagen, sind darüber nicht erfreut, dass Jesus sagt, er hätte Schuld vergeben. Die Schriftgelehrten waren die Leute, die damals halt die wirklich die Ordnung und auch die Klarheit von der Lehre, von der Kirche oder von der Synagoge vertraten. Also die konnten beurteilen. Und das war ihr erster Job. Und sie sehen das und sagen, hey, look, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig, dass du hier Schuld vergibst, Jesus. Das ist nicht dein Job. Das hat gar nichts damit zu tun. Da gibt es Opfer für das dies und jenes und sepp und aber. Das ist ihr Denken. Und das kommt als allererstes raus. Sagen, Leute, das ist nicht richtig gemacht worden jetzt hier. Und das war ihre Aufgabe. Man darf sie nicht nur schlecht reden, die Menschen. Das war ihre Aufgabe. Aber das Phänomen ist ja, die Spezies, Leute, die ist seit dem ersten Jahrhundert nicht ausgestorben. Und ganz ehrlich, manchmal höre ich auch zu denen. Dass ich auch in meiner Selbstgerechtigkeit Dinge manchmal beurteile und denke, ja, das ist nicht ganz gut so. Na, das sollte man schon anders machen und das sollte man so und so. Und vergessen häufig darüber, den Mensch auf der Matte zu sehen, der da liegt und jetzt einfach ein paar Freunde braucht und eine durchsetzungsfähige Gruppe braucht, ein tiefes Belonging braucht, damit der Glaube wachsen darf. Manchmal finde ich mich selbst in dieser Rolle wieder. Anstatt dass ich ein Loch in ein Dach mache, überlege ich, ob das wirklich alles gut und richtig ist. Und Jesus sagt dann, nur damit ihr seht, dass ich die Autorität habe, steh auf, nimm deine Matte. Und dann wird es ruhig und dann kommt ein großer Jubel hinterher. Der Mann nimmt seine Matte, die Leute sind platt und die Freunde auf dem Dach haben wahrscheinlich getanzt. Vielleicht haben sie Jahre später noch einen Wettlauf gemacht miteinander. Und sind gut, Jackle, und wirklich, hey, komm. Menschlich gesprochen würde ich sagen, der größte Geschenk bei dem Mann war nicht seine gesunden Beine hinterher, sondern seine Freunde. Seine Freunde, die ihn mitgezogen haben. Ein Belonging, wo ihn zum Glauben gebracht hat und letztlich sogar zur Heilung gebracht hat. Wirklich Freunde. Und verwechseln wir das nicht, Freunde und freundliche Menschen. Ihr seid alle freundlich, also gehe ich mal von aus. Die meisten schauen mich relativ neutral an bis freundlich. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Freundlichkeit und Freunde. Und Jesus sagt hier, look, es geht wirklich um zum Dazugehören zu so einer Gemeinschaft, die Großartiges vollbringt, weil es einen anderen im Auge hat, nicht erschrocken ist über die Gelähmtheit, sondern glaubt, dass Gott auch das heilen kann und auch das möglich ist, miteinander zu machen. Der ICF möchte so eine Kirche sein. Und dann dort schaffen wir das und in so einem Camp wie letzte Woche, das ist natürlich Halligalli und dann ist alles immer schön irgendwie und heute geht's weiter. Der Alltag zieht ein, aber wir ringen darum, wir möchten gesunde Kirche sein. Wir möchten ehrlich zu uns sein und wir möchten Relevanz haben in der Welt. Und ich glaube, es gibt keine größere Relevanz in unserer Zeit, dass wir einen Ort kreieren, wo wir einander tragen, einen Ort kreieren, wo wir Dächer abdecken, einen Ort kreieren, wo wir nicht erschrocken sind über die Gelähmtheit in unserem Leben und miteinander Menschen zu Jesus bringen. Irgendwann wirst du auch mal hingetragen werden. Und solchen Ort, dafür lohnt sich wirklich alles zu geben. Ich lade euch ein, ich bete noch mit uns. Steht der Ruf dazu und wir haben unser Gebetsteam heute da. Und wenn du einer bist und sagst, hey, ich habe selbst so Lasten, ich wäre einfach froh, wenn mich einer momentan ein bisschen tragen könnte, einfach mit Gebet, dann nimm das wahr. Das ist nicht peinlich. Irgendwann stehen wir alle irgendwo vor so Leuten und lassen für uns beten und hoffen, unseren Witz tragen zu lassen. Vater im Himmel, danke, dass du so mit offenen Armen da stehst. Und ich bin so froh über all die Geschichten, wo Leute so zuerst mal gekommen sind und mal ausgecheckt haben, ob das wirklich stimmt mit dir. Und danke, dass wir auch das tun dürfen, dass wir mit unserer Last oder mit den zerbrochenen Teilen in unserem Leben so Schritte machen können, dass wir Teil von der Gemeinschaft werden. Danke fürs Belonging auch in unserer Kirche, für die Gemeinschaft, die entstanden ist über die Jahre. Und Jesus, ich bete darum, dass du uns hilfst, Meister Basel, Basel Landebau und Lörrach, dass wir mehr und mehr so eine Gemeinschaft noch wachsen, dahin wachsen dürfen, wo wir einander tragen, aufrichten und miteinander feiern und der nächsten Generation wieder zeigen, hey, das ist ein Ort, wo Heilung passieren darf. Leite uns drin an und erinnere uns und lass uns, bringen uns Menschen in Kontakt, wo wir das gerade praktizieren können. In deinem Namen beten und